Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare Podcast, dem Podcast zur Digitalisierung der juristischen Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare Podcast. Heute mit dabei Kai Jakob, derzeit Partner bei KPMG Law, und Dr. Dirk Schindler, VP und Head of Corporate Legal Services, Mobility Solutions, Supply Chain and Logistics bei Bosch. Heute sind die beiden bei uns im Podcast, aber in einer anderen Rolle, und zwar jeweils als Co-CEOs vom Liquid Legal Institute. Herzlich willkommen, ihr beide.
Dankeschön.
Wunderbar. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen vorstellen, was das Liquid Legal Institute ist?
Ja, fange ich gerne an. Also wir haben uns viele Jahre schon ausgetauscht, insbesondere Dirk Schindler und ich, als ich noch bei SAP war. Und haben wir versucht, wieder die Teams zusammenzubekommen und uns einfach gegenseitig zu befruchten und zu helfen in dieser ganzen digitalen Transformation, die vor uns liegt. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass diese Kollaboration einen Riesenwert an sich darstellt. Und über viele Konferenzen und ein gemeinsames Buch, was wir geschrieben haben, hat sich immer mehr die Idee verdichtet, dass wir eigentlich das Ganze irgendwie institutionalisieren sollten. Ja, und was macht ein Deutscher, wenn er irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeiten will? Er gründet einen Verein. Also haben Dirk und ich uns noch ein paar Vertraute um uns geschart und zusammen mit Bernhard Waltel, der dritte Co-CEO bei uns im Bund, der zusammen den Vorstand stellt, und Astrid Kohlmeier und Thomas Wegerich und Jens Wagner haben wir dann den Verein gegründet. Und der Verein hat sich dem großen Ziel verschrieben, einfach die Kollaboration im Rechtsmarkt strukturiert voranzubringen. Ja, und weil wir nicht genau wussten, wie können wir am besten das angehen, weil es ein sehr großes Thema ist, haben wir uns mal ein sogenanntes 5+1 Modell gegeben. Wir haben uns fünf große Arbeitsthemen vorgenommen und haben insgeheim ein großes Ziel, nämlich die Verwirklichung der Common Legal Plattform. Das ist so unser großes Stream Island. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber was wir uns vorgenommen haben als Arbeitsgruppen, die wir konkret angehen, ist das Thema Standardisierung, Methoden, Digitalisierung, die Ausbildung der Juristen, also Education und Material Law. Und das sind die fünf Sachen, auf die wir unsere ganzen Projekte, die wir so machen, alle ausrichten. Und das ist eigentlich das Kerngeschäft des Liquid Legal Institutes, dass wir sagen, unsere Mitglieder können an uns Projekte herantragen, die wir dann gemeinsam bearbeiten. Das kann sein, wie deploy ich weltweit E-Signatur oder wie suche ich eine Contract Lifecycle Management Lösung aus und so weiter. Das sind Projekte, die kommen zu uns, wir nehmen sie an, wir ordnen sie einer Arbeitsgruppe zu. Wir gucken, dass genug Leute in das Team reinkommen, gemeinsam arbeiten und wir definieren ein Ergebnis. Und das Ergebnis könnte sein, dass wir ein kleines Papier schreiben oder ein Slide Deck schreiben oder irgendwas anderes, was nützlich ist für die Mitglieder. Und das ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist die ganze Projektwelt. Und daneben haben wir eine Welt, in der wir Initiativen vorantreiben. Ich glaube, das ist das Thema heute. Und wir haben eine dritte Welt, das sind Labs. Da wollen wir Sachen zur Anwendung bringen. Da haben wir zum Beispiel ein Social Media Lab oder wir haben jetzt ein Lab, wo wir eine SharePoint-Umgebung bauen und Leute einladen, da selber zu testen und sich da weiterzuentwickeln. Also das grob ist das Liquid Legal Institute. Es geht sehr stark ums Machen, ja, und weniger ums Wollen. Und mittlerweile sind wir ungefähr 400 Mitgliedern und sind da ganz gut aufgestellt und es macht uns allen viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Wir als LiCare sind ja auch ganz begeistert mit dabei und auch im Aufsichtsrat sehr engagiert. Also wir finden es großartig, was im Liquid Legal Institute passiert, welche Initiativen vorangetrieben werden. Und eine von diesen, die wollen wir ja heute auch besprechen. Und zwar geht es um das Thema Corporate Health und Lawyer Wellbeing. Und da wäre meine Frage natürlich zuerst, wie kam das Liquid Legal Institute eigentlich auf diesen Bereich? Also wie seid ihr darauf gestoßen? Wie ist es auf eurem Radar erschienen?
Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Das war ein Thema, über das wir buchstäblich gestolpert sind und ganz LLI-mäßig so, kam es sozusagen aus unserem Ökosystem, aus der Mitgliedschaft auf uns zu. Die erste Begegnung war auf einem Charity-Event, auf dem ich war, klassisch natürlich ein Golfturnier, habe ich gesprochen mit Fridtjof Nelting, das ist ein CEO von einer Klinikgruppe, die sich auf psychische Erkrankungen spezialisieren. Und bin zufällig mit ihm auf das Thema gestoßen, weil ich mal von einer Studie gehört hatte, die in den USA zum Thema Anwälte und Gesundheit sozusagen entstanden ist und die relativ alarmierende Ergebnisse hatte. Und habe gesagt, Mensch, ob er mal bereit wäre, da mit uns darüber zu sprechen, vielleicht mal was dazu zu machen. Und dann guckt er mich an und sagt, das ist interessant, Anwälte und Gesundheit und psychische Gesundheit vor allen Dingen. Ich spreche da viel drüber, aber du bist der erste Anwalt, mit dem ich drüber spreche, der nicht mein Patient ist. Und das fand ich irgendwie einerseits schmunzelt man, andererseits sagt man OS-Moment sozusagen, da ist tatsächlich was im Busch und deswegen haben wir auch das Positionspapier, was dann als erstes entstanden ist, weil wir gesagt haben als LEDI, Stichwort Initiative, wir gucken uns das Thema jetzt mal genauer an, stößt man erstmal auf wenig Material und dann aber in vielen Einzelgesprächen auf ganz viel, habe ich erlebt, kenne ich aus meinem Umfeld, kenne ich aus der Familie, also auf wahnsinnig viele Geschichten. Und dann, wie gesagt, wenn wir uns über Digitalisierung, die digitale Transformation Gedanken machen, die ja auch ganz viel mit extra Workload-Projekte, auch Stress, auch ein Stück weit Angst, wo geht's hin und so weiter, zu tun hat, dann ist das ein Thema, das praktisch im Schatten am Straßenrand liegt, über das wir aber sprechen müssen, weil es an sich schon wichtig genug ist und jetzt eigentlich noch wichtiger wird bei dem, was im Rechtsmarkt gerade los ist. Und so sind wir in das Thema reingekommen, haben dann erstmal gesagt, Mensch, lass mal ein Positionspapier schreiben, wie wir das sehen, haben so die amerikanischen Studien uns angeguckt und sind dann Schritt für Schritt in das Thema reingewachsen sozusagen, bis hin zu der größeren Befragung, die wir jetzt durchgeführt haben und wo wir gerade die Ergebnisse vorgelegt haben. Und kriegen jetzt sehr, sehr viel, sehr positives Feedback, weil wir einen Referenzpunkt schaffen und sagen, das Thema gibt es und hier sind jetzt auch mal ein paar Fakten, über die man sprechen kann.
Ja, wahnsinnig spannend. Das habe ich auch natürlich alles gelesen über The Silent Epidemic, wie ihr das genannt habt. Ihr habt ja auch einen Call to Action veröffentlicht. Was habt ihr denn da vielleicht bisher schon, um jetzt mal richtig konkret schon reinzugehen in das Topic, rausfinden können? Was sind eure ersten Erkenntnisse? Du hast auch erzählt von dem Vergleich von amerikanischen oder UK-Studies. Wie ist vielleicht auch der Unterschied zum deutschen Markt und auch generelle Erkenntnisse, die ihr da bisher finden konntet?
Ja, ich würde vielleicht mal anfangen und dann, wie üblich, können wir uns die Bälle zuschmeißen und ein bisschen gucken, wie wir tiefer in das Thema reinkommen. Ja, weil das ist, wie Dirk sagte, wir sind da so reingerutscht und wir haben ja gar nicht so das klare Ziel vor Augen, jetzt den Referenzpunkt in Deutschland oder Europa zu schaffen für das Thema. Aber wir sehen halt Themen, die irgendwie brach liegen, die bearbeitet werden müssen. Und das war so ein Thema. Und diese erste Befassung damit, also wenn du gerade anspielst auf die Studien, da hatten wir auch schon einen sehr interessanten Beitrag bei uns im ersten Liquid Legal Buch davon. Ja, Barbara Komika hat das Thema schon früh aufgegriffen, hat gesagt, da ist irgendwas, das bei uns gar nicht so breit diskutiert wird. In Amerika ist das ein Thema. Und wenn man das Thema Lawyer Wellbeing einfach so googelt, dann findet man ganz viele Associations in Amerika, die sich darum kümmern und mit denen natürlich sofort Kontakt aufgenommen haben und auch gesagt haben, in der kleinen Publikation, an der wir gerade arbeiten, dass die auch da ihre Repräsentanz haben, dass sie sagen, sie kriegen ein, zwei Seiten, können sich darstellen. Ja, das ist auch so ein grundsätzlicher Ansatz des Instituts, dass wir sagen, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann müssen wir es nicht nochmal machen, dann referenzieren wir das. Wenn es aber nichts gibt, dann gehen wir rein und nehmen uns des Problems an. Und das war wunderbar. Der Roger Strathausen hat diesen ersten Aufschlag geschrieben, also dieses Papier. Und dann hatten wir eigentlich, ja, wir haben darauf Rückmeldungen bekommen, aber wir wollten das qualitativ mal testen am Markt, sozusagen mit Betroffenen besprechen. Und dann haben wir uns auch so eine Eigenart von uns, wir haben uns ein sehr, sehr diverses Team zusammengestellt und haben einfach neben dem Friedhof Nelting, den Dirk schon erwähnt hat, haben wir jetzt noch andere Repräsentanten aus dem Rechtsmarkt geschnappt. Und zwar nicht nur jetzt, weiß ich nicht, die großen Kanzleien, sondern die HR-Funktion in der großen Kanzlei oder die HR-Funktion in großen Unternehmen oder ein General Counsel oder jemanden aus der akademischen Welt. Also wirklich sehr bunt aufgemacht, Dirk. Ich glaube, 17 Leute haben wir zuerst befragt, ne?
Ja, genau. Und das Schöne daran war, dass wir über dieses erste Meinungsbild uns selber erstmal schlau machen konnten. Haben wir da ein Thema und wie sollten wir es angehen? Und haben dann auch mit dieser diversen Gruppe mal getestet, was ist denn ein sinnvoller Befragungsmodus, um überhaupt dem Thema nahe zu kommen, weil wir schon auch unsere Grenzen gesehen haben. Wir können jetzt nicht eine repräsentative Studie über Europa machen, sondern wir können eine strukturierte Meinungsbefragung machen, die eben diese, wie ich es vorhin genannt habe, diesen Referenzpunkt für alle schafft, die im Unternehmen, in ihrer Rechtsabteilung, in ihrer Kanzlei das Thema ansprechen, besetzen oder bearbeiten wollen. Und da haben die uns sehr, sehr geholfen, diesen Fragebogen zu schärfen, den wir da letztlich genutzt haben. Und dann sind wir eben auch auf professionelle Partner gestoßen, die und haben die ins Boot geholt, um zu sagen, wir wollen das Ganze auch absichern, dass es Hand und Fuß hat, sehr strukturiert ist. Und da war eben EuPD unser Partner der Wahl, wo wir gesagt haben, dass am Ende das Ganze auch nicht nur datenschutztechnisch sauber, sondern auch in der Art, wie die Fragen gestellt wurden und formuliert sind, sauber läuft. Und so sind wir dann über diesen Zwischenschritt der 17 sozusagen in die eigentliche Studie reingegangen. Und zu deiner Frage, die Studien, die es in den USA dazu gibt, die sind ziemlich alarmierend, weil sie sehr, sehr breit angelegt sind und damit dann auch Ergebnisse produziert oder Erkenntnisse produziert haben, wie zum Beispiel, dass die Anwälte deutlich überrepräsentiert sind bei Suchterkrankungen, bei Selbstmord, bei relativ plakativ, aber auch alarmierende Ergebnisse. Und wir haben gesagt, dadurch, dass wir eben nicht so breit und repräsentativ sozusagen reingehen wollen, wollen wir da jetzt nicht versuchen, das nachzuvollziehen, sondern wir wollen erstmal, wenn wir so ein bisschen mehr stärker hingehen, gibt es ein Thema, psychische oder Belastungen sozusagen oder Erkrankungen, die daraus fußen, ist das ein Thema bei Anwälten und woher kommt es und was hat es für Auswirkungen, um sozusagen so dieses Meinungsbild mit Ergebnissen zu unterlegen. Und da haben wir relativ stark gesehen, um vielleicht ein, zwei Sachen jetzt mal initial rauszugreifen, dass tatsächlich ein Thema ist die massive Arbeitsbelastung nach wie vor. Das heißt, diese exzessive Working Hours, dass im Prinzip am Ende der Kette ein Problem zu lösen, irgendwo dann ein Anwalt oder die Rechtsabteilung steht und dann muss er halt gemacht werden, whatever it takes. Ein zweiter Punkt war, dass eben doch sehr stark dieser Perfektionsanspruch, also man führt einen Krieg für andere und da muss man perfekt sein, darf keine Fehler machen und man gewinnt oder man verliert. So einfach ist dann die Welt. Also dass solche Mechanismen, die einfach im juristischen Dasein ganz tief verankert sind, eine große Rolle spielen in dem ganzen Thema. Und vielleicht, um den Punkt abzuschließen, das Ganze ist natürlich ein Stück weit oder wird immer stärker zum Spannungsfeld, wenn man sich jetzt anguckt, dass wir alle über Fehlertoleranz reden und sagen irgendwie 80-20 und Minimum Viable Products und so weiter. Und dann steht ein Jurist davor und sagt, ja, er trägt sich mit dem, was meine Klienten erwarten und mein Berufsbild und mein Bild von mir selber gar nicht. Also dass wir eigentlich im Moment gerade die Spannung noch erhöhen, neben all den anderen Themen, die die digitale Transformation so mit sich bringt. Also ganz spannende Ergebnisse, die auch sehr schnell aufzeigen, wo Ansatzpunkte liegen. Ja.
Absolut. Hier muss ich kurz mal einen kleinen Einschub machen, und zwar die 80-20-Geschichte, die du gerade gesagt hast. Hier gibt es einen super Verweis auf eine zweite Podcast-Folge, die wir gerade gedreht haben. Und zwar handelt es sich da um eine sehr innovative Plattform, die in Zukunft auch für viele Startups das Access to Law, also den Zugang zum Recht, ermöglichen sollen. Und Startups haben ja oftmals auch nicht immer 100% Zeit, alles super akkurat zu machen oder die Ressourcen. Also an alle Zuhörer, die sich dafür interessieren könnten, bald gibt es auch die zweite Folge mit dem Liquid Legal Institute darüber, wie man in genau diesen innovativen, schnell sich verändernden Zeiten juristische Lösungen haben kann, die trotzdem gut sind, auch wenn man nicht 100% der Ressourcen oder der Zeit hat. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Erstmal vielen Dank, Dirk, für deine Ausführung. Ich würde sagen, das ist alles wahnsinnig spannend und auch, um nicht zu viel vorwegzunehmen von der Studie, weil es soll ja auch einen Anreiz geben für unsere Zuhörer, sie zu lesen. Wo können wir sie finden? Ist die auf der Website vom Liquid Legal Institute zu sehen oder wo gibt es die Details zu den Erkenntnissen aus der Studie, falls unsere Zuhörer sich da nochmal im Detail darüber informieren wollen?
Also die Studie hat ja schon eine ziemliche Historie. Wie gesagt, wir haben erstmal etwas kleiner angefangen, haben das qualitativ getestet mit diesen 17 Interviewpartnern, die dann ja ihre Einschätzung gegeben haben, ob die Fragen überhaupt in die richtige Richtung gehen. Ja, und vielleicht können wir da noch einen kleinen Einblick geben, wie die Studie strukturiert ist. Also erstmal nach der Relevanz gefragt und dann mussten wir erstmal definieren, was ist das eigentlich? Also wir sagen, wir haben Lawyer Wellbeing, das klingt auch ein bisschen wie Spa-Urlaub und Wellbeing, ja, aber es geht halt wirklich um den Gesundheitszustand von Juristen und die negativen Auswirkungen, die Stress auf uns haben kann, ja, und haben das dann wirklich definiert und haben uns auch sehr angelehnt an der Definition, die wir aus dem amerikanischen Raum auch haben, dass da Ängste mit reinfallen, diese Depressionen auch, Tinnitus, dass man nicht einschlafen kann, Burnouts, all diese Fakten haben wir ein bisschen definiert und haben dann gesagt, also hat das ganze Thema für euch eine Relevanz. und haben dann mal einen Katalog aufgemacht, was sollten die Gründe sein, die Reasons, warum man damit beschäftigt sein könnte und was die Ramifications sind, also wie man damit umgeht und was mögliche Lösungen sind. Und davon ausgehend haben wir dann auch geguckt, wie bricht sich eigentlich dann unsere Teilnehmerschaft runter, also was ist so die Reference, also Frau, Mann, Alter, aber auch, wo ist man beschäftigt, ja, wo hat man angefangen in seiner Beschäftigung, wo steht man heute im Leben, warum hat man vielleicht auch einen Sprung gemacht von der einen Seite in ein anderes Jobprofil rein und so weiter. Gibt es viele spannende Fragen, ja, weil so den klassischen Anwalt gibt es auch, klar, aber es gibt auch viele, die so Rollen haben, die irgendwo in Zwischenwelten sind, die stark ins Operative reingehen oder ganz andere Bereiche auf einmal bearbeiten, aber die vielleicht noch das Denken oder die Schulung mitbringen. Und ich glaube, das, was Dirk Schindler gerade ausgeführt hat, das ist auch für mich das Frappierende an der Studie, wenn man nachher die Ergebnisse durchgeht, dass da sehr vieles einfach in dem Profil angelegt ist, was wir selbst für uns geschaffen haben. Also wir haben ein Selbstbild von uns geschaffen, das halt den Perfektionisten nach vorne stellt, ja, das halt die 100% Lösung verlangt, das auch volles Commitment und Leidenschaft auch verlangt, was ja alles tolle Eigenschaften sind. Und das verlangt man ja auch von sich und von anderen, dass sie möglichst hohe Qualität abgeben. Aber das ist wirklich ein Spannungsfeld, das für viele kaum auszuhalten ist. Und die Last, die auf den Schultern ruht, wenn man halt große Verfahren durchführt, große Verhandlungen führt, ist halt enorm. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen und sagen, das wird sich nicht ändern. Es wird nicht einfacher im Leben, aber wenn man das Bewusstsein schafft, kann man ja vielleicht irgendwie Abhilfe schaffen. Man sagt, man schafft sich Freiräume, man nimmt sich Ruhezeiten. Und da müssen wir auch noch drüber sprechen, was jetzt einfach der Strauß von Ideen ist, die wir uns überlegt haben, was man jetzt machen kann. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Die Studie ist meines Wissens sogar immer noch online. Wir haben einfach mal einen Cut gezogen und haben gesagt, hier hören wir auf, das werten wir aus, weil wir hatten einfach eine hinreichende Anzahl von Teilnehmern. Vielleicht da auch noch einen Satz dazu. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Wir machen das Ganze mit unserem Studienpartner EuPD, die ja die Profi-Researcher sind und das wirklich sehr gut können, aufbereitet haben. Und dann haben wir mal eine banale Frage gestellt, die da lautet, wie gut ist denn die Qualität dieser Studie? Ist euch da irgendwas aufgefallen? Habt ihr irgendwie was gemerkt, was anders ist? Und das Lustige war, dass die gesagt haben, erstens, wer anfängt, macht das zu Ende. Die Studie ist recht lang und komplex, also viele Fragen. Und trotzdem war die Anzahl von erstens vollständig ausgefüllten Fragebögen und wahrscheinlich auch typisch juristisch, die Anzahl von Freitextkommentaren extrem relevant, natürlich gut geschrieben. Ja, also da kam der Jurist wieder zum Tragen. Ja.
Der Perfektionist.
Ja. Und deswegen eigentlich noch einmal zu der Struktur der Studie. Also wir hatten diese R's definiert, die ich gerade schon gebracht habe. Und das Letzte, was wir dann gemacht haben, ist dann wirklich Reality, dass wir auch gesagt haben, so wie sieht es denn im täglichen Leben aus? Also was trefft ihr da? Kennt ihr Kollegen, die Probleme haben? Wo sprecht ihr drüber? Habt ihr einen Manager, an den ihr euch wenden könnt? Gibt es Programme bei euch im Unternehmen, die das ganze Thema aufnehmen und so weiter? Also das ist so ein bisschen, es ist alles noch verfügbar. Man kann sich das jederzeit angucken. An den Studienergebnissen arbeiten wir jetzt fleißig. Dirk, wo stehen wir? Ich glaube, es gibt bald eine Veröffentlichung dazu, ne?
Genau, also die Studienergebnisse sind im Satz sozusagen. Es wird ein kleines White Paper, nenne ich mal, auf knapp 10 Seiten zusammengefasst, die Kernergebnisse geben der Studie. Und das Zweite, woran wir arbeiten, ist ein kleines Booklet in unserer Reihe Liquid Legal Drops. Das soll im frühen Herbst erscheinen, wo wir nochmal das Thema ein bisschen breiter einfangen, so ein bisschen, wie sind wir darauf gekommen, der Weg bis zur Studie, die Studienergebnisse, aber dann auch ganz klar der Blick, wo wir wahrscheinlich später auch drüber sprechen, also was kann man jetzt denn tun, weil wir wollen ja nicht mit einem Problem durch die Landschaft rennen, sondern mit vielen Ansätzen, die es auch wieder sehr fassbar und machen. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du angesprochen hast, Kai, die Tatsache, dass die Leute es echt durchgezogen haben, also damit auch gute Qualität an Studienergebnissen ermöglicht haben. Das deckt sich, glaube ich, mit dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe. Das Thema treibt viele um, aber eben vielfach noch insgeheim, weil es irgendwie noch nicht cool ist oder nicht zu uns passt, darüber zu sprechen. Und in der Studie hat man zum Beispiel eine Frage, ob das Thema Mental Health of Lawyers also mehr Attention braucht. Und da haben deutlich über 80% ganz klar gesagt, ja, Punkt. Also strongly agree or agree. Und da ist also, ich will ein Stück Leidensdruck, aber auch sozusagen diese insgeheim die Awareness da zu sagen, da ist was wir angehen müssen, alle gemeinsam. Und ich glaube, das spiegelt sich eben auch wieder sowohl in dem Interesse jetzt am Thema als auch in der Qualität der Ergebnisse am Ende, dass die Leute wirklich viel, viel Input gegeben haben.
Ja, großartig. Ich glaube, das ist doch schon mal ein großes Zeichen, zu sagen, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was man angehen muss. Und wie, glaube ich, auch in der Studie den Fragen, da gab es ja auch einige Möglichkeiten anzugeben, was aus Sicht der Teilnehmer verbesserungswürdig wäre oder im Sinne von, wie man herangehen könnte. Also wenn wir uns jetzt auf den Lösungsaspekt orientieren, wir haben, glaube ich, haben die Problemstellung ausreichend beleuchtet. Und die Frage ist aber, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir das angehen? Wie können wir trotz des Stresses, und wir haben ja auch gemeinsam, vor einem Monat oder zwei war es, glaube ich, einen Artikel gemeinsam im Going Digital Magazin geschrieben darüber, wie vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Pandemie und generell die zunehmende Digitalisierung sich diese Stressfaktoren eigentlich noch viel größer verstärken, ja, und eigentlich die Notwendigkeit und der Druck und die Dringlichkeit zu handeln noch viel, viel, viel größer wird. Was waren da die Ergebnisse, die Teilnehmer mit euch geteilt haben oder aus eurer Sicht, was waren Herangehensweisen?
Ich kann immer mit zwei, drei anfangen und dann springt ihr gerne rein. Also wenn wir auf die Solutions gucken, die wir, wie Kai es vorhin dargestellt hat, abgefragt haben und ich nur mal drauf gucke, was die höchste Zustimmung erfahren hat, das war ein weniger perfektionistischer Ansatz zu unserer Arbeit. Und das klingt natürlich wirklich merkwürdig, weil der Jurist ja, als Jurist werden wir ausgebildet, es gibt am Ende einen Sachverhalt und dazu gibt es eine Lösung und die ist entweder richtig oder falsch. Und gleichzeitig wissen wir aber alle, und das trifft die Anwälte in Kanzleien, genauso wie die noch wahrscheinlich noch stärker in Rechtsabteilungen, aber vor allen Dingen auch die eben in Businesswelten arbeiten, sei es bei Legal Service Providern oder Consultancies oder auch im Legal Tech-Umfeld, dass wir in einer sehr schnell drehenden und sich transformierenden Welt leben. Das heißt, es gibt operativ sozusagen fürs operative Geschäft sehr viele Dinge, die man jetzt erstmal probieren muss, wo man sich vortasten muss. Es gibt aber auch in der Beratungspraxis, Stichwort Digitalisierung, weite Bereiche, wo der Jurist in Ambiguität leben muss, wo eben das Gesetz noch nicht da ist, was es braucht zum autonomen Fahren, zum, I don't know, you name it sozusagen, zu den Untiefen der Industrie 4.0. Also es gibt so viele Themen, wo wir am Ende mit der Taschenlampe vorangehen und eben sagen, da gibt es nicht perfekt, sondern da gibt es nur sozusagen die beste Lösung für die konkrete Situation in dem Wissen, dass die sich wieder ändern wird. Also das war ein großes Thema, also dieses Perfektionisten-Gen, was uns wahnsinnig unter Druck setzt in der Welt, in der wir heute unterwegs sind. Und ein zweiter Bereich, wo zwei Themen darauf eingezahlt haben, war das Thema, wir bilden halt am Markt vorbei aus, nach wie vor, und zwar massiv. Also und da wird oft das Thema Legal Tech vorangestellt, aber es ist ja viel, viel breiter. Wie führt man Juristen? Welche Organisationsmodelle gibt es? Welche, nicht nur Legal Tech, aber auch welche Optionen gibt es, um Rechtsberatung überhaupt zu leisten und so weiter. Das ist ja alles, sind alles Dinge, die in der Ausbildung gar nicht stattfinden und wo wir auch in der Fortbildung eine Riesen-Challenge haben, dass die Juristen und Juristinnen das Gefühl haben, ich sitze jetzt in einem Job, der ist heute gut, der ist vielleicht auch heute sicher, aber ich weiß, um mich herum dreht sich die Welt immer schneller Richtung Outsourcing, Outtasking, Automatisierung, was auch immer, you name it. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Also dieses Big Unknown, ich glaube, das sind so zwei große Bereiche, um die mal rauszugreifen, wo wir sehr, sehr hohe Zustimmungsrichtung, 80% Zustimmungsraten bekommen haben, sagen, da lägen die Lösungen, wenn wir diese Themen besser aufgreifen und fassbarer machen würden.
Und wir haben ein bisschen gelernt, auch in anderen Projekten, dass es manchmal ein Fehler ist, zu früh mit seinen eigenen Ansichten und Lösungen aus der Deckung zu kommen, sondern erstmal die großen Fragen zu stellen und ein bisschen darauf zu warten, was dann aus der Fülle der Meinungen, die wir vertreten haben bei uns im Institut, dann kommt. Ja, und da sind tolle Lösungsansätze drin und wir probieren immer was Neues aus. Ja, also Dirk hat vieles gesagt, was ich so auch im täglichen Leben auch erlebe, wenn ich bei Kunden bin, dass dieser Druck wahnsinnig groß ist, die Veränderung muss irgendwie sein, aber man weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Und da ist zum Beispiel die Zusammensetzung der Teams ist eine große Rolle. Ja? Wir sagen, dass zukünftige Rechtsabteilungen ja in wenigen Jahren bis zu 50% Nicht-Anwälte sein werden. Ja? Das heißt nicht, dass wir weniger Anwälte brauchen. Wir haben immer noch einen großen Bedarf an Anwälten, aber das Zusammenspiel mit anderen Funktionen wird immer wichtiger. Und deswegen ist uns beim Institut auch dieses Thema diverse Teams so wichtig, ja, dass wir sagen, wir bringen bunte Gruppen zusammen, die halt sehr effektiv zusammenarbeiten. Wie macht man das? Indem man eine Umgebung hat, in der man asynchron zusammenarbeiten kann, sehr transparent, jeder weiß, was der andere gerade macht. Und das schöne Erlebnis ist, als Gruppe kriegen wir auf einmal so viel mehr hin, als wir vorher alleine hinbekommen haben. Und wir haben gerade von 80-20 gesprochen. Mein Lieblingsbeispiel ist mal die 60%-Regel beim Institut. Ja, wir wollen ein Ergebnis produzieren und einer sagt, ich führe, ich schreibe mal eben was. Auf 60%-Ebene schreibe ich ein Thema zusammen. Und dann nehme ich die Gruppe, die verschiedene Anreize noch gibt und sagt, ich schreibe noch was dazu, ich nehme dem das Kapitel, ich mache hier noch was. Und da können viele von unseren Projektleitern, die Projekte führen, können tolle Geschichten erzählen, wie sie mit relativ wenig Aufwand, persönlichen Aufwand, als Gruppe hervorragende Ergebnisse produziert haben. Und wir haben jetzt gerade die ersten zwei Bücher rausgebracht. Das sind zwei von ich glaube, 20 Büchern, die wir geplant haben in den nächsten Monaten, wo die Projektteams einfach sozusagen als Report out sagen, das ist das Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist, weil wir können nicht hingehen und sagen, wir machen das recht weniger komplex oder weiß ich nicht. Es gibt keine einfachen Lösungen. Ja, ich glaube, die Lösung ist, wie wir es versuchen darzustellen, der Mensch steht bei dieser Transformation im Mittelpunkt. Ja, und der Mensch muss unterstützt werden durch bessere Prozesse, durch bessere Organisationsstrukturen, auch durch Technologie. Ja, aber wir können nicht sagen, durch Technologie wird irgendwas besser, weil meistens ist das on top of the day job noch gerade irgendwie die Einführung von irgendwelchen Legal Tech Tools. Das ist nicht die Lösung. Ja, die Lösung ist wirklich das Setup. Und ich glaube, dann können wir in diesen Strauß von Möglichkeiten abspringen, den wir da erfahren haben, was wir zum Beispiel jetzt mit einer erfahrenen Coachin zusammenarbeiten, die uns das Thema Conscious Leadership und Resilienz und Stressmanagement einfach beibringt und uns Kurse anbietet, die wir wiederum über die Plattform unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, da search inside yourself und solche Themen. Das gibt es in den großen Corporations, gibt es das, aber nicht jeder hat dieses Angebot, sich mal selber bewusst zu machen, wo stehe ich in der Welt, was ist meine Aufgabe und wie gehe ich mit Work-Life-Balance und solchen Themen um.
Es sind eben auch strukturelle Veränderungen, die auf die Branche zukommen und ich glaube, viele in der juristischen Branche, wenn man das jetzt als Ganzes betrachtet, gerade wenn man von der Ausbildung kommt, hat man das Gefühl, wieso, das ist so, wie es ist. Aber es gibt mittlerweile so viele neue Jobprofile, wie wir auch schon gesagt haben, und neue Rollen in Rechtsabteilungen, aber auch in Kanzleien, die gab es vor 10 Jahren gar nicht oder die gibt es teilweise immer noch in vielen Unternehmen oder Kanzleien nicht, aber die werden kommen. Und das ist auch großartig, aber gleichzeitig bedeutet es eben auch, dass man die Ausbildung dementsprechend eventuell anpassen sollte oder eben anreichern sollte, weil wahrscheinlich reduzieren auf das, was es momentan ist, also das kann man nicht. Aber es ist eben genau dieses Zusammenspiel, denke ich auch, wo das Potenzial in der Zukunft liegen wird, zwischen der juristischen Arbeit und all den anderen Themen drumherum, die, wenn wir jetzt über Rechtsabteilung reden, mit denen wir uns ja auch natürlich ganz gut auskennen, ganz, ganz entscheidend ist. Und wir sind zwar Hersteller von Legal Tech Software und das seit 35 Jahren, aber für uns, wir sehen das ganz genauso. Es geht nicht um die Technik, sondern es geht um den Menschen und wir entwickeln Lösungen, damit der Mensch, der Jurist oder eben der Nicht-Jurist, wer auch immer es am Ende ist, seine Arbeit so gut wie möglich machen kann und eben nicht noch mehr Stress hat, was am Ende potenziell zu Mental Health Problems führen kann. Also in dem ganzen Komplex, das sehen wir ganz genauso und beobachten wir auch bei Interessenten und sowohl als Kunden. Und die Vielfalt auch an Tools nimmt zu, die Vielfalt an Prozessen, die Vielfalt an sozusagen Interoperability zwischen Schnittstellen mit anderen Abteilungen, anderen externen Partnern, Beratern, Kanzleien. Also wie wir schon gesagt haben, die Komplexität steigt und steigt. Und einerseits finde ich eure Ansätze, die ihr gerade erwähnt habt, großartig. Und andererseits haben wir auch schon im Vorfeld viel darüber gesprochen, was es halt ansonsten aus Unternehmenssicht noch Möglichkeiten gibt, die man machen kann, um generell das gesamte Unternehmen, aber eben vielleicht auch spezifisch die Rechtsabteilung oder wenn man ein juristisches Unternehmen ist, das Unternehmen an sich, voranzubringen, und zwar mit Gesundheitsmaßnahmen und dass man ein Gesundheitskonzept entwickelt für die Mitarbeiter. Und das haben wir unter dem Thema Corporate Health quasi zusammengefasst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, gerade auch, wie wir schon gesagt haben, jetzt durch die Pandemie, nach der Pandemie, mit der steigenden Digitalisierung und der steigenden Komplexität. Und ich glaube, da ist es ganz spannend, an diesem Punkt vielleicht zu erwähnen, dass wir drei und EuPD uns zusammengeschlossen haben und einen neuen Sonderpreis des Corporate Health Awards quasi kreiert haben. Und dieser Sonderpreis ist für die juristische Branche. Und ich meine, wollt ihr vielleicht kurz vorstellen, was wir damit planen? Es ist ja etwas ganz, ganz Neues, wo ihr als Liquid Legal Institute auch ein großer Treiber wart bei der Initiative.
Ja, ich glaube, da kann Dirk nochmal ausholen, wie das Ganze begonnen hat. Nämlich, das war ja auch über Fridtjof Nelting, haben wir die EuPD kennengelernt, ja, weil die an dem Thema Gesundheitsmanagement deutschlandweit arbeiten und da große Erfolge haben und alle großen Firmen machen da mit und sehen das auch als ein Siegel ihrer guten Unternehmensführung, dass sie sagen könnten, wir haben ein gutes Gesundheitsmanagement. Also wir reden mal von War for Talent. Wie kriegt man Leute zu sich ins Unternehmen gelockt und überzeugt und hält sie auch? Und das ist ein großer Baustein. Und Unternehmen, die modern denken, machen halt diesen Test. Und dann haben wir halt genau mit EuPD mal das Ganze mal besprochen, überlegt, was könnten wir gemeinsam machen? Sowas gibt es halt nicht für die Rechtsbranche. Und da wir als Institut ja vor allen Dingen Anstoß geben wollten, Ideengeber sein wollten und natürlich auch die Plattform stellen, wo man dann die Juristen auch findet. Aber wir können sowas nicht selber stemmen, haben wir dann gesagt, wir brauchen da starke Partner. Und das war LeakHere auf der einen Seite, weil ihr tief aus der Branche kommt, mit eurer Erfahrung einfach wisst, was treibt jetzt auch gerade die Inhouse-Legal-Abteilung um. Und EuPD ist einfach extrem gut verdrahtet in dem Markt und hat sehr, sehr viel Erfahrung und auch einen netten Prozess. Also das geht ja vorne los, wirklich mit der Bewerbungsphase über die Durchführungsphase, dann Auswahl der Gewinner. Da braucht man Profis. Und da haben wir natürlich von unserer Seite nur die Fachexpertise beigestellt und haben gesagt, wir geben in diese Entscheidungsboards, wir dann auch die Auswahl treffen, geben wir Experten mit rein. Da haben wir viele Partner gefunden, die uns da unterstützen. Aber so ist das gewachsen. Ja. Aber vielleicht gehen wir auch noch mal eins tiefer, Dirk, mit der Zweiteilung, die wir da gewählt haben, weil das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, was läuft jetzt gerade an und was kommt dann als nächstes im Herbst.
Genau, also wir haben für uns war das ein doppelter Win, weil wir jetzt neben dem Anstoß und den Ergebnissen, die wir produziert haben, sagen, wir können den Bogen schließen und die positiven Aspekte, die ja ganz viel schon unterwegs sind. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie die alleine auf der Welt, die da schon viel tun, sondern es gibt viele Kanzleien, Rechtsabteilungen, die schon unterwegs sind. Und da war uns eben mit diesem Corporate Health Award und auch dem Siegel wichtig, dass wir als LLI auf diesen positiven Zugpunkt setzen und sagen, wir wollen echt die rausheben, die es echt gut machen, also das Positive verstärken, aber auch wieder LLI-mäßig sagen, lasst uns zusammenarbeiten, guckt auf die eine gute Idee hatten und übernehmt doch. Muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern jetzt wirklich die Dinge rausheben. Und da haben wir eben gesagt, wir wie schaffen wir es jetzt, dass wir bei alle erwischen, nämlich einmal die Unternehmen im Rechtsmarkt sozusagen, also Kanzleien und auch Legal Service Provider, die also praktisch Legal Unternehmen sind, zum einen und zum anderen aber auch ein Schlaglicht werfen auf die Rechtsabteilung, weil wir doch Teil der Erkenntnis und auch des Anstoßes in diese Studie zu gehen war ja, es gibt nochmal ein besonderes Profil der Juristen eben auch in Rechtsabteilungen, die es wert macht, die für sich zu betrachten. Und es läuft natürlich aber, wenn ein Unternehmen, ein großes Unternehmen die Psyche, also psychische Gesundheitsgefährdungsanalysen macht und Ähnliches, das geht overall. Aber es gibt dann eben die Rechtsabteilung mit diesen Sonderthemen, die wir gerade dargestellt haben. Und deswegen haben wir in dieser Partnerschaft, Triumvirat sozusagen, gesagt, wir wollen einmal den Corporate Health Award eben für die Rechtsunternehmen schaffen, um die sozusagen dem eine Plattform zu geben und wollen dann aber auch im Herbst was starten, was ein Siegel ist für tolle Projekte im Bereich Gesundheitsmanagement in Rechtsabteilungen, also in-house, um denen auch ein eigenes Gesicht zu geben sozusagen und eine eigene Plattform für die vielen Ideen, die da laufen. Und diese zwei Pfade nehmen wir uns jetzt gemeinsam vor und wie gesagt, tolle Sache, weil es eben das ganze Thema jetzt nach vorne positiv auflöst und positive Impulse setzt.
Ja, absolut. Also ich denke auch vor allen Dingen als Familienunternehmen sehen wir natürlich seit 35 Jahren einerseits die Branche, aber andererseits auch intern als Unternehmen, wie sich eben die Arbeitswelt auch verändert und wie wichtig es ist, eben diese Themen in den Vordergrund zu stellen. Und umso spannender finden wir es auch, eben mit dabei zu sein, um gerade die Unternehmen auszuzeichnen der juristischen Branche im Ersten, aber dann eben auch die Rechtsabteilung nochmal spezifisch, die schon sehr engagiert diese Themen vorantreiben, um da etwas Positives zu bewirken. Also wir sind auch ganz, ganz gespannt auf die Ergebnisse. Und jetzt hier nochmal der Aufruf natürlich an alle Zuhörer. Bewerben Sie sich gerne. Die Bewerbungsfrist ist derzeit am 17. September. Und wir laden alle herzlich ein, sich zu bewerben. Auch wenn Sie jetzt kein juristisches Unternehmen sind, können Sie sich trotzdem für die normalen Corporate Health Awards bewerben. Aber es gibt natürlich unseren Sonderpreis Legal spezifisch für die juristische Branche und jegliche Art von juristischen Unternehmen. Und es wird dann im Nachgang eben nochmal eine Sonderauszeichnung, das Siegel geben für die Inhouse-Abteilung. Und alle Links zur Bewerbung, die natürlich kostenfrei ist, finden Sie in den Shownotes vom Podcast, wie alle anderen Links auch, zu den verschiedenen Themen, die wir heute besprochen haben. Und wir können es Ihnen nur empfehlen, weil es ist einerseits ganz spannend, auch wenn Sie vielleicht noch gar keine Initiativen intern bei sich haben, zu schauen, was machen andere eigentlich und wie stehen Sie vielleicht im Branchenvergleich da, um es als Inspiration zu nehmen und sagen, Mensch, das ist ja total spannend, vielleicht auch alleine anhand des Fragebogens schon mal zu identifizieren, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten in diesem Bereich. Und gleichzeitig natürlich, wenn Sie schon etwas dabei sind, auch vielleicht noch am Anfang stehen, intern sowohl als extern sich auch zu positionieren, damit zu sagen, ja, das ist für uns ein wichtiges Thema, wir wollen uns dem annehmen. Und generell natürlich laden wir jegliche Zuhörer dazu ein, sich über das Liquid Legal Institute ausreichend zu informieren und gerne beizutreten. Habt ihr beide da noch Empfehlungen, wie man da am besten vorgeht, an wen man sich wendet, wie man mit dem Liquid Legal Institute am besten in Kontakt treten kann?
Ich glaube, man findet uns ziemlich einfach über unsere Webseite, einfach Liquid Legal Institut eingeben. Da findet man das nicht nur Liquid Legal, da kommt man auf komische Seiten mit irgendwelchen, weiß nicht, liquiden Drogen, die es da so gibt. Das hatte uns Springer schon sehr früh mitgegeben, dass der Name Liquid Legal nicht ganz einfach ist, wenn es um Search Term Optimization geht. Aber da findet man alles, da besprechen wir alle Projekte. Auch viele andere Projekte, die wir heute nicht genannt haben, kann man da finden. Genau.
Wunderbar. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen unserer geplanten Folge. Herzlichen Dank euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich weiß, ich habe immer einen sehr, sehr stressigen Alltag. Von daher freut es mich umso mehr, dass wir die Zeit finden konnten, über diese wichtigen Themen zu sprechen heute. Und wir sind sehr gespannt über die Ergebnisse des Corporate Health Awards, aber auch, wie es weitergeht mit der Studie. Das heißt, an alle Zuschauer, wenn Sie sich informieren wollen, weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollen, schauen Sie auf der Liquid Legal Institute-Seite vor. Bei oder natürlich auf LinkedIn werden Sie auch jegliche Informationen dazu bestimmt in den nächsten Monaten erhalten. Oder hier beim WeCare Podcast werden wir bestimmt bald auch wieder darüber berichten. Also vielen, vielen Dank an euch beide und euch noch eine wunderschöne Woche.
Danke dir.
Danke, Zoe.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal beim WeCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website wecare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom WeCare Podcast. Stay tuned!